Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theiss.
Ich bin Tim Bindel und unser Thema ist heute von Bourdieu bis Bodenturnen.
Was das Sportstudium wirklich lehrt.
Ja, schönen guten Tag, Christian Theiss. Da sind wir wieder.
Ja, in alten Gefilden.
Ja. Nach dieser langen Pause sind wir zurückgekommen, für die es nicht gehört haben vielleicht. Da gab es eine Folge 50. Die ersten 49 sind im 19. Jahrhundert abgedreht worden und dann sind wir plötzlich wieder zurück gewesen und jetzt mit einem ganz modernen Format. Zweite Folge sozusagen, aber Folge 51 in der gesamten Reihe.
Ja, sozusagen die zweite 50. Also wir machen die zweite... Die zweite 50 beginnen wir jetzt heute und zwar mit einem Thema. Wir können ja schon so ein bisschen spoilern, Tim, wie es thematisch jetzt immer so weitergeht, weil es ist auch für unser eins, für dich und mich so ein bisschen spannend, wie es weitergeht.
Genau, wir haben ja ursprünglich mal die Angst gehabt, wir haben gar nicht genug Themen, aber jetzt haben wir so lange Pause gemacht und beim letzten Mal auch gemerkt, ja, man muss ja gar nicht so viel wissen, um darüber zu sprechen, dass wir doch wieder spezifische Themen nennen können. Applaus. Und das wollen wir wie folgt machen. Immer einer, jetzt haben wir eine ungerade Folge und nächstes Mal ist eine gerade Folge und für diese gerade Folge bestimme ich das Thema und für die ungeraden Folgen bestimmst du das Thema und immer derjenige, der beim nächsten Mal dran ist sozusagen, der sagt am Ende der Episode, um was es eigentlich gehen soll.
Ja, diese Zuordnung hast du gerade selbst hast du dir gerade selbst ausgedacht.
Aber es erschließt sich doch,
oder? Erschließt sich den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich gerade unzufrieden bin, ob ich lieber die Geraden gehabt hätte, aber ist für mich in Ordnung.
Ja, also ich werde am Ende dieser Episode dir sagen, worum es beim nächsten Mal gehen soll. Und dann kannst du, falls du denkst, oh weia, da weiß ich ja gar nichts drüber, kannst du dich 4 Wochen Druck betanken mit dem Thema.
Ja, das ist doch ein guter Segway zu unserem heutigen Thema. Druck betanken für irgendwelche Klausuren, was das Sportstudium wirklich lehrt. Weil, warum passt das auch so gerade ganz gut irgendwie? Kann man ja noch so ein bisschen einsortieren. Wir haben uns gedacht, Start des neuen Semesters, es kommen viele junge, engagierte Leute aus dem Schulsystem in das Hochschulsystem, in unterschiedliche Arten des Sportstudiums, ob das der Bachelor of Education ist, der Bachelor of Arts und gehen ihrem, ja, vielleicht gehen sie häufig, glaube ich, kann man fast sagen, ihrem Hobby vielleicht nach, so, also im Studium danach, machen das Hobby zum Studium. Das kann man sicherlich auch trefflich diskutieren, ob das immer so sinnvoll ist für alle unsere sportlichen Diskussionen, ob es nicht auch mal cool wäre, wenn wir Studierende hätten, die eigentlich
hobbylos hierher kommen.
Hobbylos und sporthassend hierher kommen. Auch eine spannende Perspektive. Aber ja, und dann fragen wir uns natürlich heute so ein bisschen in unserem Blog in Medias Res, was lernen wir hier eigentlich? Beziehungsweise was sollten wir lernen oder möchten wir lernen? Können wir lernen?
Ja, und gibt es eine Hidden Agenda, Dinge, die man lernt, die wir gar nicht beabsichtigt haben? Das würden wir auch vielleicht noch mit rein.
Hidden Agenda ist auch interessant.
Ja, erinner du dich doch mal an dein eigenes Sportstudium zurück, später dann, wenn es darum geht. Ich habe das in der Vorbereitung getan.
Ich mache das häufig noch. Mhm. Ich mache das häufig noch, auch in Bezug auf meine eigene Lehrtätigkeit hier an der Uni. Versuche ich doch immer auch irgendwie, ich sag mal, Empathie zu entwickeln, wie ich das aufnehmen würde, wenn ich das selbst erfahren würde.
Ja. Da sind wir mal gespannt. Aber erst quatschen wir uns mal ein bisschen warm.
Erst quatschen wir uns warm und wir gehen direkt in unseren ersten Blog und der heißt The News.
Christian, hörst du das? Hinter dir tropft's.
Ich versuche jetzt in jedem Podcast-Folge einmal das Wort unangenehm unterzubringen. Ja, Freunde, wir haben tolle Sportstätten hier in Mainz. Wir sind wirklich gut ausgestattet. Es geht uns gut.
Kommt hierher, studiert hier und erlebt es. Richtig. Geht aber aktuell bitte nicht in den Podcast-Raum.
Ja, weil hinter mir ist eine feuchte Stelle.
Ja. Ja. Die Lampe weint.
Die Lampe weint und die Lampe weint so stark, dass sie unseren schönen Teppich als Schwamm benutzt, um die Tränen zu trocknen, um in der Metapher zu bleiben.
Christian Theiss hat da so einen alten Perser, so ein Erbstück hier verlegt. Und der ist jetzt ruiniert. Deswegen bitte ich zu berücksichtigen, zu entschuldigen auch, dass Christian Theiss heute ein bisschen schlecht drauf ist. Ab und zu guckt er auf den Teppich und denkt, oh nein, mein Urgroßvater, wie bringe ich ihm das bei?
Ja, genau. Und das passt auch schön, Tim, weil Christian Theiss ist nicht so gut drauf, hast du gerade gesagt. Ich wollte mich ja jede Episode
ärgern.
Einmal ärgern. Das ist aber, wenn ich mich so leicht umdrehe, hier ein unerwarteter Anlass gewesen. Ja. Ich habe einen sehr erwarteten, oder nee, nicht einen erwarteten, einen hoffentlich nachvollziehbaren für dich. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Und keine Sorge, ich möchte nicht, dass das deutsche Lieblingsthema zur Aufregung hier tottreten. Aber ich muss es noch einmal zum Thema machen, weil ich die Person, die gerade vor, meines Erachtens, vor den Karren gespannt wurde, als sehr lustige Person eigentlich wertschätze. Und zwar, Anke Engelke wurde von der Deutschen Bahn für eine Kampagne gerade, ja, wie nennt man es, engagiert, wo die Bahn sich mal wieder, und das ist auch so mein Punkt, mal wieder über sich selbst lustig macht. Und Tim, ich musste ehrlich sagen, das ist mir langsam ein bisschen zu viel. Mhm. Also das fahren die, ich würde gerne mal mit einem Kampagnenchef der Deutschen Bahn sprechen, ob es nicht irgendwann mal reicht, dass man sich so über sich selbst lustig macht. Weil es gibt schon wirklich viele Leute, und ich war letztens auch einer davon, wo wirklich die Ungereimtheiten der Bahnabfolge auch zu tragischen Einschnitten in die Lebenswelt des Einzelnen dazu beitragen.
Ja.
Und langsam finde ich es unpassend.
Ja, mehrere Sachen. Also ich finde es auch ungünstig von Anke Engelke. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich sie wäre. Es ist wirklich ein ungünstiges Werbeverhältnis. Es ist ja nicht unbedingt ein cooles Produkt. Ne? Es ist fehlerhaft, es funktioniert nicht. Und dann, wie du schon richtig sagst, die Kampagne dann auch in die Richtung zu rücken, so ja, wir machen diese Fehler, funktioniert für mich einfach nicht gut.
Man sagt ja immer, wenn du zu deinen Fehlern stehst und in die Offensive gehst, dann nimmst du deinen Kritikern den Wind aus den Segeln. Leider bin ich mittlerweile der Meinung, dass dieser Bogen von der Deutschen Bahn überspannt wurde.
Ja, ich bin da zwiegespalten. Also ich hatte auch mal so, ich kann verstehen, auf der einen Seite, dass man denkt, ach ja, über die Bahn aufregen, das ist ja auch so eine deutsche Folklore und uns geht's ja gut und sowas. Und ich war auch neulich in Rom, da liefen auch Dinge nicht, aber es ist ja viel zu punktuell, die Aufnahme. Trotzdem kann ich irgendwo verstehen, dass das so, dass man will diese Folklore bedienen. Man macht sich ja auch viel über die Bahn lustig. Dann gab es mal so ein Buch, wo das Englisch, das in der Deutschen Bahn dann gesprochen wurde, veralbert wurde. Also ich glaube, es ist nicht einfach, so ein Schienennetz durch so ein zum Teil dicht besiedeltes Land zu führen. Auf der anderen Seite habe ich aber diese Verteidigerrolle auch aufgegeben mittlerweile, weil ich auch viel Bahnfahrer denke, Alter, also wie wenig kann eigentlich klappen? So, also mittlerweile bin ich wieder so auf der Hater-Seite irgendwie, aber in Summe unterm Strich finde ich das Thema dann doch irgendwo langweilig.
Ja, eigentlich, deshalb haben wir es ja auch so lange umschifft, wir waren mal der gleichen Meinung.
Ja,
vielleicht ist es auch deshalb so, weil ich so häufig in letzter Zeit betroffen war.
Ja, genau, also ich bin ein Typ, der Fehler hinnimmt in den meisten Fällen, zähneknirschend, und sie dann versucht zu umschiffen. Also ich buche nichts mehr, wo ich umsteigen muss zum Beispiel, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Das geht nämlich sehr häufig in die Hose, oder ich schaue, wo ist mehr als eine halbe Stunde Umstiegszeit und wo ist es nicht gerade Hamm oder Kassel-Wilhelmshöhe, wo ich eine Depression kriege, wenn ich dort länger als 10 Minuten bin. Da achte ich drauf.
Grüße gehen raus.
Genau, ich meine nur die Bahnhöfe. Und da auf keinen Fall das Stadtbild, sondern die beschissenen Bauwerke, die das sind, und die triste Atmosphäre von Backwerk und was weiß ich was, den Jomas. Lichtern. Und, ja, okay, genau, also es ist furchtbar. Nee, genau, aber es gibt auch Thematiken, wo ich mich drüber aufrege und es eben nicht so akzeptieren will. Wir haben ja auch hier im Studium immer wieder welche, wie so Ungerechtigkeitsthematiken. Jetzt hatten wir hier Eignungsprüfung, die gerade zu Ende ging, und wenn man da sieht, okay, da laufen dann irgendwie 15 Jungs und ein Mädel die letzte Runde da irgendwie. Das sind Sachen, wo ich dann sage, das kann ich ja nicht einfach so umschiffen und hier so meinen Job machen. Da muss ich auch immer wieder denken, ja, wie kriegen wir das denn hin, und versuchen dann irgendwie vielleicht was zu verändern, und dann regt es mich total auf, dass es so zäh ist und nicht funktioniert, und dann macht es mich sehr traurig. Bei der Bahn macht es mich nicht traurig.
Ja, um das Thema kurz auch aus meiner Perspektive, ich war ja auch wieder als, ich glaube, meine offizielle Bezeichnung ist Prüfer, glaube ich, in einer Eignungsprüfungsstation eingeteilt. Und ja, ich habe auch eine Meinung, zu der ich stehe. Es frustriert mich mit jedem Mal mehr, wie manche Leute nicht Sport studieren können auf Grundlage von 0,02 Sekunden im Sprint oder ähnliches. Da gibt es sicherlich auch, und ich kann auch die Argumente verstehen, die eine motorische Kompetenz oder konditionelle Fähigkeiten im Sport wertschätzen oder sehr hochhängen. Da kommen wir vielleicht heute auch nochmal drauf zurück, ja, in unserer Thematik. Aber ja, ich tue mich mittlerweile sehr schwer damit, weil ich meine das auch ganz ernst am Anfang, was ich gesagt habe. Es wird dem Sport per se auch mal gut tun, wenn sich mit der Wissenschaft des Sports, so ist meine Meinung, Personen beschäftigen würden, die eben nicht aus einer Riesenliebe zum Sport das tun oder aus einer motorischen Kompetenz und auf Grundlage dieser motorischen Fähigkeiten eben sagen, ja, das kann ich halt. Studiere ich doch mal Sport. Und ja, da kann man, glaube ich, ausführlich drüber diskutieren, aber das ist ja ein ganz guter Anlass mit unserer Eignungsprüfung.
Haben wir schon mal die Eignungsprüfung als ein eigenes Thema gehabt? Eigentlich? Nee, das nicht, ne?
Als eigenes Thema hatten wir es nicht.
Ja, wäre vielleicht auch was. Ja. Mittlerweile auch ein bisschen tiefer da reingerutscht, kann ein bisschen was berichten und oder vielleicht das Thema auch Frauen im Sportstudium. Ich glaube, das hatten wir so auch noch nicht. Da bin ich auch mittlerweile hochschulpolitisch ein bisschen tiefer reingerutscht. Das ist ein Riesenthema, strukturell problematisches Thema, gerade bei uns in Rheinland-Pfalz.
Aber würdest du dann die Eignungsprüfung als Teil des Problems sehen? Ja. Ich meine, wenn man hier rausguckt, ist natürlich wieder nur eine Stichprobe. Wir haben keine, zumindest liegen sie uns jetzt nicht vor, keine allgemeinen Anmeldezahlen von der Prüfung heute. Ja. Aber aus der Vergangenheit, glaube ich, kann man definitiv sagen, dass der wie drückt man es auch, ist die Durchfallerquote?
Sagt ja, so. gerne als Selbstanzeige nach außen verstanden. Also wir laden weniger Frauen ein offensichtlich. Das schon, also ein Drittel, zwei Drittel scheinen sich also weniger zu interessieren dann schon mal. Erscheinen dann also weniger Frauen bei der Eignungsprüfung. Und es werden systematisch auch mehr Frauen, ich sag mal ganz grob, rausgeschmissen als Männer. Also die Durchfallquote ist im Schnitt bei den Frauen auch noch höher. Das haben wir alles mal erörtert, woran das liegen könnte. Da liegt auch eine neue Eignungsprüfung auf dem Tisch. Aber wir müssen da tatsächlich auch nochmal drüber diskutieren, ob wir die dann nicht schlussendlich ganz abschaffen. Und das ist ja so eine radikale Forderung für manche, obwohl es viele Institute ja auch in Deutschland haben, dass das sicher eine interessante Diskussion mit Pro und Contra auch wäre, die vielleicht mal auch vor dem Mikro mal zu führen.
Absolut, gehe ich mit. Die würde ich auch gerne führen, die Diskussion. Und ganz spannend wird die Diskussion, wenn man auch die unterschiedlichen Studiengänge dann vielleicht noch in die Diskussion mit einbezieht, weil wir bilden ja bei uns eben, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, nicht nur potenzielle Lehrerinnen und Lehrer aus, sondern auch die ehemaligen Diploma, wenn man so möchte, also Bachelor of Arts-Studierende.
Ja. Genau, ob die das brauchen tatsächlich, genau, dann diese richtig. Eigenrealisation und ne, die motorischen.
Das kann man sicherlich ausführlich diskutieren.
Kratzen wir heute vielleicht ein bisschen dran, weil es geht ja auch um das, was das Studium bringen soll, ne? Was man da eigentlich auf dem Weg zu seinem Berufsziel, wenn es denn klar ist, vielleicht für Inhalte geboten bekommt. Freue ich mich drauf.
Ja, ich habe auch noch eine Sache mitgebracht aus dem Sportkontext und die ist ein bisschen, die fand ich amüsant, weil mir das häufig passiert ist in den letzten Wochen. Tim, wenn du Sport treibst, irgendwo mal im Fitnessstudio gewesen bist oder früher aus deinem Jugendsport, hast du in Gemeinschaftsduschen hin und wieder mal dich gereinigt sozusagen? Also warst du duschen da in Vereinsheim?
Regelmäßig.
Okay, regelmäßig.
Immer getan. Obwohl in der Jugend doch, in der späten, bei Leichtathletik eher nicht so, aber später beim Hockey, beim Squash, ja, habe ich. Ja.
Und meine Beobachtung ist, und das geht bitte raus an alle Gas-Wasser-Installationstätigen, ich verstehe nie bei diesen Gemeinschaftsduschen, welche Richtung jetzt bei diesem Knopf warme das Wasser rauskommt. Ja, ja. Teilweise fehlt die Farbe. Rot-Blau, gar nicht drauf. Und das ist für mich ein Unding, dass ich nie weiß, kommt jetzt nur kein warmes Wasser, weil es nicht in der Leitung ist? Oder ist es die falsche Richtung?
Wenn es direkt reagieren würde, ne, dann hätte man einen Anhaltspunkt, um das mit Übertesten rauszufinden. Aber ich gebe dir recht.
Tut's ja nicht. Ja. Es dauert ja manchmal 30 Sekunden, bis aus diesen alten Turnhallen Rohren überhaupt mal Wasser kommt, was
Und kannst du, gibst du dann auch manchmal auf und sagst, Leute, ich dusche jetzt kalt, ich lasse in der Mitte
stehen. Vor vier Tagen ist das passiert. Und da habe ich diesen Punkt auf die Liste gesetzt, weil es mich, also ich bin ein, da kann man das, sage ich jetzt so, ich bin Warmduscher, ja.
Ja, nee, das sind die meisten von uns ja. Also da müsste es doch auch eine deutsche Industrienorm geben, dass man das nach rechts dreht und dass es dann auch, zum Beispiel rechts immer wärmer, links immer kälter, Punkt, es muss so sein, ne?
Ja. Genau.
Aber manchmal ist es dann auch noch verwirrender. Dann ist es dann irgendwie unten oder oben und denkst, ich drehe nach rechts und da steht doch kalt, aber dann wird es dann warm. Also da stimmen ein paar Dinge nicht.
Bei also pass auf, Grüße gehen raus an meine Skiexkursion mit Kommilitonen aus dem Jahr 2012. Also schon ein bisschen her, 13 Jahre. Wir hatten eine Viererzimmer, Toilette auf dem Gang, aber ein Waschbecken im Zimmer. Und da war ein klassisches so ein Mischer mit so einem Hebel oben. Ganz normal wie so ein Waschbecken. Und da war unten drunter blau und rot. Und ich habe diesen Mischer immer auf rot gedreht und es war so kalt immer. Und ich habe mich jeden Tag immer drüber aufgeregt. Ich musste mir die Zähne ausspülen. Ich habe gesagt, kommt das hier direkt aus dem Gebirge oder was? Also es wurde nicht warm. Und die Jungs haben sich mit aufgeregt, bis sie mir am fünften Tag gesagt haben, weil ich so gesagt habe, mir tun die Zähne weh hier, weil es so empfindlich ist, kalte Wasser. Dann haben sie nach dem fünften, Christian, die haben die Leitungen falsch rum angeschlossen.
Ja, hast du die ausprobiert?
Habe ich nicht ausprobiert. Ja. Das musste nach rechts drehen, wo kalt ist. Und da kam innerhalb von 4-5 Sekunden warmes Wasser raus.
Das wäre nicht schwer gewesen, diesen einzigen Griff einmal zu testen, das System zu hinterfragen. Ne?
Aber ich war so optisch gefangen von diesem roten...
Ja. Manchmal ist man total dumm. Das erinnert mich an einen Freund von mir.
Herzlichen Dank.
Auch vor 10 Jahren. Grüße gehen raus. Er weiß, wenn er es hört, dass er gemeint ist. Da waren wir auf der Sommerrodelbahn und.
Stimmt, das ist richtig dumm.
So, es gibt genau einen. Ja, danke. Es gibt genau einen Griff. Du sitzt dann, also Sommerrodelbahn kenne ich, es gibt einen Griff und den kann man halt nach vorne drücken oder nach hinten ziehen. So.
Ja.
Das ist bei allen Rodelbahnen, würde ich mal behaupten, so. Da gibt's nicht viel, weil das muss ja jedes Kind beherrschen.
Ist das Gas und Bremse dann sozusagen?
Das ist,
also nach vorne ist
genau, Laufen? Bremse lösen genau. Eigentlich sozusagen. Noch einfacher so. Und dieser Kollege war hinter mir in der Sommer. Ich bin vor ihm also ausgestiegen und ich sehe nur, wie der auf das Ende zurast. Und alle rufen nur so Bremsen, Bremsen. Und er volle Karacho mit 180 km/h. Ich bin gerade ausgestiegen, auf die Wagen drauf knallt. Und hinter mir ist noch einer in die Höhe geflogen. Also es war echt gefährlich. Und seitdem, immer noch 10 Jahre lang, ein anderer Freund war neulich mal da, wird immer gefragt, wie bremst man? Das ist auch noch Dialekt vielleicht erkannt, also es ist in Nähe Stuttgart, wer da irgendwo auf der Rodelbahn mal zu Hause und gefragt wird, wie bremst man? Das liegt an meinem Kumpel Piep, ich nenne den Namen jetzt nicht, der einfach nur den Hebel hätte nach hinten ziehen müssen. Und er hat gesagt, er hat alles probiert, da waren irgendwelche Schlaufen, irgendwelche anderen Sachen, hat es nicht gegeben. Es war so einfach, dass jeder Dreijährige das schafft, aber seitdem wird immer gefragt, jeder muss dann vormachen, bevor er einsteigt, dass er weiß, okay, diesen Hebel nach vorne, Gas, nach hinten bremsen.
Ja, da gibt's auch die, die schlimmsten Fail-Videos von solchen Sommerrodelbahnen sowas.
Okay. Ja, da gibt's auch noch mehr Idioten.
Da gibt's mehr, würde ich genauso unterschreiben.
Ja, ich bin aber auch jemand, ich war letztens auch sehr dumm bei irgendwas. Ja, ach, schöne Geschichte, Christian. Hast du noch eine Stunde Zeit für eine Geschichte? Ich schmück's dir gut aus. Nein, ich versuch's in 20 Sekunden. Ich war in Rom, habe ich das eigentlich schon erzählt? Nein, so detailliert nicht. In der Sixtinischen Kapelle.
Aha.
So, da sind ja so Michelangelo-Fresken überall an den Wänden, aber man ist so müde bereits, wenn man dort ankommt in der Sixtinischen Kapelle, weil man vorher durch 38 andere Räume geführt wird, die voller Statuen, Wandgemälde und sonst was sind, dass man nur noch am Ende denkt, okay, ja, alles klar, bin ich endlich angekommen. So, und dann gucken wir uns da also an den Wänden um und so weiter und sind dann irgendwann so rausgeschoben worden und dann sehen wir dann beim Merch-Stand, dass da diese zwei Finger da so sind, das ganz berühmte Gemälde, wo Gott dann irgendwie, wie heißt er, Adam schöpft, ja, die Schöpfung Adams. Das ist popkulturell tausendmal zitiert worden, so eine kleine Hundepfote und Gott, eine Katzenpfote und Gott und so weiter. Und da meinte ich so zu meiner Tochter, die mit war, war das da drin, dieses Ding da? Sie, nee, das ist bestimmt nur so ein, das steht so für ganz Italien und sowas. Nee, pass auf, das war da drin. Und dann haben wir einfach in dieser Sixtinischen Kapelle nicht an die Decke geguckt. wo oben eins der berühmtesten Wandgemälde der Erde, und ich werde es nie wieder in meinem Leben sehen. Ich war also in der Sixtinischen Kapelle und wir wunderten uns noch, wieso gucken alle in der Mitte so genau nach oben? Aber das war so voller Bilder, dass wir einfach rausgegangen sind und dachten, okay, ja, ein weiterer Raum mit schönen, bunten, weißen, nackten Männern, es reicht langsam.
Und hast du jetzt die Sixtinische Kapelle abgehakt, praktisch auf deiner Bucketlist? Oder?
Am Anfang dachte ich, ich muss da leider nochmal rein, um sagen zu können, ich habe das Ding gesehen. Das ist genauso wie wenn du im Louvre bist und ich hoffe, sie hängt da auch, die Mona Lisa.
Mona
Lisa nicht siehst.
Wobei beim Louvre aktuell ist man sich nicht mehr so sicher, was da noch so da bleibt. Das stimmt,
genau. Ja, also man kann dumm sein. Also wenn ihr dumm wart mal in eurem Leben, schickt's uns einfach per E-Mail an oneandahalfsportsman@gmx.net, Chris, dann kannst du die...
Muss ich gleich noch anlegen.
Genau, leg sie bitte an. Ja. Oder web.de, könnt ihr alles verwenden, schickt ihr uns mal schön eure Dummheiten, gerne auch im Sport.
Ja, finde ich sympathisch.
Dumm im Sport.
Finde ich sympathisch. Einmal sich aufregen pro Episode und einmal was richtig Dummes erzählen.
Jetzt ist schon eine halbe Stunde rum oder sowas. Komm, lass uns mal heute früher anfangen mit dem Thema.
Ja, wir jingeln uns rein in Medias Res und sprechen heute drüber, von Bordieu bis Bodenturnen, was das Sportstudium wirklich lehrt. Tim, wenn man unsere Sechstsemester Lehramtsstudierenden fragt, fühlt ihr euch auf den Lehrerinnenberuf vorbereitet, dann kommt häufig in den Seminaren so ein Jein. Woran könnte das liegen, meinst du?
Ja, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass junge Menschen kritisch ihr Studium betrachten. In dem Sinne, dass man will effizient ausgebildet werden. Heute mehr als vor 25 Jahren. Ne? Du hast damals, bist du studieren gegangen, ich interessiere mich für Soziologie oder wie auch immer. Dann ziehst du dir das alles rein, egal ob du es anwenden kannst oder nicht. Am Ende bist du vielleicht ein gebildeter Mensch oder auch nicht. Aber so war das Studieren. Heute will man den Erfolg auch wirklich sehen. Man will, glaube ich, mehr auch in jeder einzelnen Seminarstunde wissen, kann ich das gebrauchen? Ich glaube, dass dieser Wunsch nach effizientem Ausbilden größer geworden ist. Zu Recht, finde ich.
Da würde ich dir mal eine Frage stellen, weil ich habe das in meinem eigenen Sportstudium teilweise ähnlich erlebt. Also ich habe ja auch für die ersten 50 Episoden nicht gehört haben, Sport und Mathematik für das Lehramt für Gymnasium studiert. Und da ist ja auch noch Bildungswissenschaft mit dabei. Und in manchen Seminaren völlig fachunabhängig. Manchen Veranstaltungen habe ich mir häufig dann auch gedacht, ui, warum jetzt das? Aber da muss ich jetzt ganz selbstkritisch vielleicht auch mal in die Runde fragen oder auch dich, habe ich vielleicht eine universitäre Ausbildung mit, ich sage jetzt mal, einer Berufsschule verwechselt?
Ja, wahrscheinlich. Also Mein Vater hat früher immer bei solchen Dingen auch gesagt, wenn wir irgendwie gesagt haben, das hat uns jetzt nichts gebracht, keine Ahnung, als Kinder oder in der Schule, hat er immer gesagt, aber es hat der Erhaltung eures Geistes gedient. Und das, auch wenn ich mich damals so drüber lustig gemacht habe, kann ich das mittlerweile sehr gut verstehen. Also die Frage ist ja, was würde man sonst in diesen 5 Jahren machen, in denen man, oder 4 Jahren oder 3, wie auch immer, in denen man Sport studiert. Die Dinge, die man an der Universität macht, sind per se, wenn sie gut gemacht sind, auch immer Bildungsinhalte. Und es gibt auch Fächer, die ganz bewusst sagen, ihr sollt gar nicht so nerdig nur in euer Fach rein studieren, sondern wir setzen euch in euer Curriculum eine Veranstaltung rein, die könnt ihr aus einem bestimmten Portfolio rauswählen, die soll mal was ganz anderes sein. Also ganz bewusst soll breit gebildet werden.
Ich finde es schön, dass du gerade den Bildungsbegriff aufgegriffen hast, weil ich hatte dann am Ende meines Studiums, ich glaube, das war schon im Master-Mathematik-Studium, wo ich wirklich auch ordentlich arbeiten für musste in der Mathematik, also viel lernen musste, das ist mir nicht alles so zugeflogen. Und da hatten wir eine spannende Erklärung von einem Professor gehabt, weil sein Fach damals, dieses Seminar, ich glaube, das war höhere Mathematik in so und so vielen Dimensionen. Ich weiß nicht genau, wie die Veranstaltung hieß. Und die ist natürlich besonders von uns Lehrämtlern, der hat sich die Kritik gefallen lassen müssen. Um Gottes Willen, das ist so abstrakt und konfus. Warum das Ganze jetzt? Und da hat er schon irgendwie eine so Erklärung ganz nüchtern uns daher präsentiert, dass er gesagt hat, ja, ein Mathematikstudium soll auch für Sie nicht nur die Inhalte abbilden, die Sie mal unterrichten, sondern Sie sollen das Fach komplex umgreifend begreifen, um auch die, ist jetzt kein Zitat, ja, um auch, ich sage jetzt mal, die didaktischen Möglichkeiten, die Ihnen dann auf niedrigerem Niveau zur Verfügung stehen, im System der Mathematik einzusortieren. Und so komplex das jetzt vielleicht klingen mag, da ist für ein Studium oder der Gedanke Universität schon viel Wahres dran, aus meiner Perspektive.
Also in der Erziehungswissenschaft nennt sich das, so Lehrkräfte sind ja personalisierte Sachautoritäten oder auch andere, die nach dem Studium rausgehen. Das heißt, die stehen stellvertretend für eine ganze Sache. Das heißt, du sollst dann stellvertretend für die Mathematik in der Lage sein, das zu lehren. Und so verstehe ich das im Sport auch. Das kann man auf der einen Seite ganz gut verstehen, finde ich, weil jemand, der in der Grundschule unterrichtet, muss natürlich mehr können als das Einmaleins, würde vielleicht jeder sofort unterschreiben. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Forderung nach einem effektiven Ausgebildetwerden, die ist, glaube ich, legitim. Und wir können ja mal unterscheiden, also ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen dem Lehramt Sport und zwischen einem Sportstudium, wo das Ziel noch diffus ist. Aber ich glaube, in beiden Entwicklungsrichtungen dürfen Studierende zu Recht einfordern, das muss auch etwas, soll auch etwas mit dem zu tun haben, was ich später brauche. Und ich glaube, da kann man unser Sportstudium kritisieren. Was hast du denn erlebt selbst? Du hast ja so ein paar Beispiele aus der Mathematik gebracht, vielleicht aber auch im Sportstudium, und du sagst, also Leute, alles klar, verstehe ich, aber warum ich mir das reingezogen habe, hätte ich was anderes gemacht.
Also das, wo wir ja gerade drüber sprechen, ist ja klassischer Berufsweltbezug letztendlich. Ja. Also das, was irgendwann ich mal anpeile als mein Beruf im Lehramtsstudium, ist das schon klarer, hast du ja gerade richtig gesagt. Da weiß ich schon eher, wo es irgendwann mal hingeht. Und da schieben wir oder wurde auch mir in meinem damaligen Studium zu viel einfach so laissez-faire auf die zweite Ausbildungsphase geschoben. So nach dem Motto, ja, ja, das klärt ihr dann alles, wenn es ins Ref geht. Und das finde ich manchmal, und da nehme ich mich auch mit ein, finde ich manchmal zu einfach, dass man die Dinge, die den Lehrberuf ganz konkret betreffen, in manchen Veranstaltungen doch eher ein bisschen stiefmütterlich wegschieben und sagen, ja, ja, das kommt dann später im Ref. Zumindest habe ich das so in meinem Studium erlebt und habe mir das auch so als Aufgabe gemacht, immer diesen Bezug, auch wenn er nur als kleines Storytelling ist, in theoretischen Grundlagenveranstaltungen, wie manchmal auch in Didaktik des Schulsports, doch auch einen verstehbaren, hoffe ich zumindest, einen verstehbaren Bezug zum Lehrerinnen-Lehreralltag zu gewähren. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe das natürlich vor allem, muss ich sagen, in den Oberseminaren in Sport, wo wir sehr tief in soziologische Themen reingegangen sind, die ich rückblickend super spannend finde, aber damals, als ich drin gesessen habe, doch eher als sehr weit von dem entfernt, was ich in meinem Berufsalltag erleben werde.
Dem Sportstudium fürs Lehramt wird ja nachgesagt, das habe ich jetzt schon mehreren Universitäten gehört, dass das Fach noch am besten ausbildet für den Unterricht. Und das liegt ja daran, dass der Wunsch, Sport zu studieren, gerade bei denen da ist, die dann ins Lehramt gehen wollen, wohingegen zum Beispiel Mathematik ja ein hoher Anteil auch an Diplom Studierenden da ist und diese Veranstaltungen zum Teil auch gemeinsam belegt werden. Das haben wir hier in Mainz auch, aber wir haben ja auch ganze Hochschulen in Deutschland, die nur fürs Lehramt ausbilden. Und wir haben auch, das muss man auch noch sagen, in Baden-Württemberg ja ein ganz anderes System mit einer pädagogischen Hochschule, die ganz gezielt auch in ihren einzelnen Fächern aufs Lehramt ausbilden, die auch dann viel weniger, ich war gerade in einer Reakkreditierungssituation, viel weniger Wert auf Drittmittelforschung etc. legen können. Denen ist diese Ausbildung von Lehrkräften extrem wichtig, mit hohen Praktikaanteilen beispielsweise. Das unterscheidet sich nochmal von einer Universität.
Guter Punkt, den wollte ich nämlich auch noch gerade ansprechen, um auch den ehemaligen Diplomstudiengang, die Bachelor of Arts, so ein bisschen reinzuholen. Dort gebe ich eine Veranstaltung mit dem etwas eingestaubten Namen Allgemeine Lehrmethodik. Und einfach jetzt mal so dahergesprochen, was wir dort thematisieren, ist natürlich auch, wie man methodisch-didaktisch mit Kleingruppen jeglichen Alters umgeht. Also ob das jetzt im Reha-Sport ist, im Behindertensport oder im Kinderturnen. Und Am Ende dieser Veranstaltung führen die Studierenden Hospitationen, also wirklich in in Berufsfeldern durch, zusätzlich zu ihren Berufspraktika. Und ich erlebe doch diese Verbindung bei den Studierenden als total wertvoll. Die kommen wirklich aufgeweckt zurück, weil sie anscheinend den vielleicht, ich sag's jetzt einfach mal so, weil ihnen klar geworden ist, warum das Ganze überhaupt. Ja, weil ich das im Alltag anwenden kann. Und vielleicht ist das auch etwas, um jetzt nochmal die Lehrämtler mit reinzukriegen. Thema, du hast es gerade schon angesprochen, Baden-Württemberg gibt's, soweit ich weiß, wenn nicht bitte schreiben, Praxissemester sozusagen, oder so heißt die, glaube ich, gell? Wo ein ganzes Semester eben an einer Schule gearbeitet oder dort Erfahrungen gesammelt werden. Das sind unsere Praktika hier in Rheinland-Pfalz doch spärlicher besetzt, was die Zeit angeht.
Ja, wir können uns ja mal ein bisschen auf das Lehramt mal beziehen. Also die Frage, was muss da eigentlich rein in so eine Ausbildung? Es gibt auch ein Memorandum zum Schulsport, das ist von mehreren Verbänden gemeinsam verfasst worden. Und da heißt es beispielsweise, die sollen im Studium vielfältige Bewegungserfahrungen haben. Die brauchen sportwissenschaftliche Kenntnisse, analytisch-reflexive Fähigkeiten. Und dann steht da noch, das ist für uns interessant, Christian, die Sportpädagogik gilt als zentrale Bezugswissenschaft. Das steht im Memorandum für Schulsport. Bleiben wir mal bei dem Thema vielfältige Bewegungserfahrungen. Für mich auch etwas, wenn wir mit Überarbeitung von Curricula zu tun haben, immer Nummer eins Punkt von Studierenden. Die wollen in die Halle, wo sie später auch mit den SchülerInnen sind.
Und mittlerweile frage ich mich, wenn ich drüber nachdenke, jetzt gerade hier so im Stehen, frage ich mich gerade, ob das wirklich an der, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn es an unterschiedlichen Universitäten anders auch bei uns bezeichnet ist, mit Fachdidaktik oder methodische Seminare oder was auch immer. Ich nenne es hier mal Praxis, weil das versteht man einfach, auch wenn natürlich diese Seminare auch wesentliche theoretische Inhalte erfahren, keine Frage. Aber da frage ich mich gerade so, ob es wirklich an der praktisch-motorischen Aktivität liegt oder einfach deshalb, weil dort der Lehrerinnenalltag eher simuliert werden kann. Weil man in dem Umfeld ist, wo man sich irgendwie so fühlt, hey, das ist das, was ich später mache. Ich stehe in der Halle. Ich bin nicht in einem Seminarraum, außer vielleicht mit einem Sport-LK mal in der 12. Klasse und gehe Theorien durch.
Ja, das, was ich manchmal, wo ich manchmal etwas Schwierigkeiten habe, ich habe ja gar keine Veranstaltungen, die in der Halle oder auf den Sportplätzen oder draußen stattfinden, sondern ich bin ja in Vorlesungssälen, Seminarräumen und habe ja auch Veranstaltungen, die aber zumindest anschlussfähig sein sollen an das, was dann auch in der Schule Thema wird. Und dann ist es natürlich sehr nachteilig, wenn in den Veranstaltungen, die sie dann praktisch erleben, andere Dinge auch thematisiert werden als ich, wenn ich beispielsweise und du ja auch über Mehrperspektivität, verschiedene didaktische Modelle, Schülerpartizipation oder Ähnliches gesprochen wird. Also da braucht man eigentlich eine viel engere Verzahnung zwischen denen, die das nachher im Basketball, im Trendsport, in der Leichtathletik oder vielleicht ganz überhaupt nicht sportartbezogen auch dann umsetzen. Und da müssen wir uns, glaube ich, in Mainz an die Nase fassen, genau wie andere Institute auch. Diese Vernetzung, dieses gemeinsame Arbeiten an einem didaktischen Zielhorizont, das ist sehr schwierig.
Unterschreibe ich so und würde ich direkt noch einen draufsetzen. Und da hat sich in meinem Leben auch meine Positionierung stark geändert. Ich hätte niemals während meines Sportstudiums gedacht, dass ich sowas mal nach draußen schicke in ein Mikrofon. Aber du hast hier gerade den schönen Satz zitiert, vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln. Da steht ja nicht ganz konkret drin, dass man diese Bewegungen auf einem so und so hohen Niveau präsentieren muss, demonstrieren muss. Und dahingehend stellt sich sicherlich die Frage, ob man für eine gute Sportlehrerin, einen guten Sportlehrer, denn nicht auch mehr methodisch-didaktische Kompetenzen auch in diesen, ich nenne es jetzt mal wieder Praxiskursen, in den Vordergrund stellen könnte. Und so kann ich auch meine eigene Basketballlehre, könnte man sicherlich diskutieren, die ich damals gehalten habe, ob es nicht viel relevanter ist, dass jemand ein Fehlerbild in einem Korbleger adäquat korrigieren kann, als den selbst vorzumachen.
Da gibt es ein ganz grundlegendes Problem, dass oftmals auch Studierenden selbst im fortgeschrittenen Punkt ihres Studiums nicht klar ist. Inwiefern unterscheidet sich die Sportlehrkraft von Trainerin, Übungsleiterin?
Ja.
Und für mich, aus meiner Perspektive, ist das ein ganz eklatanter Unterschied. Allein schon, wenn man die Ausbildungszeiten sieht. Du setzt dich und stellst dich 5 Jahre in ein Studium rein, kommst nach Mainz, hast danach noch 1,5 Jahre Referendariat, hast 7 bis 8 Jahre mit der Ausbildung zur Sportlehrkraft zu tun. Und dann kann das doch nicht ersetzt werden von einer Trainerin, die mal eben in die Halle kommt und Sport macht. Also da muss es einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied geben. Und der liegt meines Erachtens darin, dass es im Lehrberuf darum geht, Kinder und Jugendliche bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und erstmal Punkt, ganz lange nichts, 3 Zeilen leer gelassen und dann mit den Möglichkeiten des Sports. Also es muss in diesem Studium, in dieser Ausbildung darum gehen, Leute zu befähigen, zu Verbeamten, zu Staatsdienern, Landesdienern zu machen, die diese hohe Verantwortung haben, die Entwicklung von Kindern zu unterstützen und nicht einer Sache Sport zu dienen und zu einer Sportart zu sozialisieren. Das macht die Übungsleiterin. Und das ist ein Unterschied von, ich würde es nicht in Leveln abstufen, aber das sind andere Welten. Das sind komplett andere Welten.
Teile ich und gleichzeitig bin ich hin und her gerissen, weil weder biografische Perspektive, ich war ein sehr sportaffiner Kerl damals, biografische Perspektive, ich fand die Sportlehrerinnen, Sportlehrer am tollsten, die auch mal was vorgemacht haben und das richtig gut. Ich werde nie meinen Sport-LK-Lehrer mit 60 Jahren, hat der einfach eine Riesenfelge abgezogen am Reck. Das war spektakulär. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob Personen, die sehr gut demonstrieren können, sehr sportlich auftreten, zu einem, ich weiß, dieser Begriff ist ein bisschen vielleicht over the top, lebenslangen Sport treiben, aber zumindest zu einer sportpositiver, zugewandteren Grundeinstellung führen können.
Ist ja schön, wenn er oder sie das kann, aber das alleine wird nicht reichen. So, ne? Also ich würde es auch
absolut
nicht zu einer Grundvoraussetzung, aber toll, wenn jemand was vormachen kann, keine Frage. Man lernt gut am Modell, aber wesentlicher für mich, so aus meiner Erfahrung als Dozent, ist die, dass die Frage dieses Podcast-Episode ist ja, was lernt man oder was soll man lernen? Es ist sehr wesentlich, dass Studierende auch was verlernen. Und zwar, sie kommen häufig rein mit der Idee, jetzt soll das aber so sein wie in meinem Vereinssport, den ich kenne. Die meisten kommen aus dem Bock aus Vereinssport ins Studium rein und wollen Lehrkraft werden. Die kommen nicht aus einem anderen, wenig aus einem anderen Bock raus. Und dann, finde ich, muss man erstmal vermitteln, dass das nicht die einzige Perspektive ist. Und das muss man sehr, sehr mühevoll über Jahre machen. Und das ist die Ausbildung zur Sportlehrkraft. Andere Perspektiven, empathische Perspektiven, Sinnrichtungen von mir aus des Sports zu thematisieren, sich zu trauen, auch in Felder reinzugehen, die man nicht kennt, Dinge zu kreieren, die jenseits von Verbesserung, Leistung und Wettkampf stattfinden. Das ist nämlich extrem schwer.
Mhm. Ich würde mal selbstbewusst behaupten, dass ich hoffe, dass die meisten der Studierenden, die bei mir Didaktik des Schulsports bewältigt haben, einen großen Schritt in diese Richtung gemacht haben, weil das ist ein großer Fokus, das ist ein großer Fokus dieser Veranstaltung, diese Sportaffinität und den Sportunterricht nicht mit Vereinssport zu verwechseln. Also ich glaube, da können wir in der Tat ein dickes Ausrufezeichen dahinter setzen. Das sollte das Sportstudium zumindest für die, also das Verständnis dahingehend sollte für alle Sportstudierende verfügbar sein im Studium. Und wenn wir so ein bisschen Ping-Pong spielen, würde ich gerne einen Punkt anregen, den man sicherlich auch mit Blick auf die aktuelle Hochschulentwicklung diskutieren kann, weil wir reden ja hier viel. Ja, wir zwei. Wir sprechen hier im Mikrofone und ich glaube, das ist auch irgendwie okay, wie wir das so machen. Und was ich schade finde aktuell, das geht auch an die Studierenden raus, das geht an die Entscheider nach draußen. Ich kann alle Argumente für ein Ausbleiben einer Anwesenheitspflicht nachvollziehen und verstehe die auch teilweise mit Blick auf Vereinbarkeit, Familie, Beruf, komplizierte Lebenswelten, die es zu bewältigen gibt oder, müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Was mir aktuell, und das würde ich sagen, das fehlt aktuell etwas, ist der diskutierende Austausch verbal in einem rhetorischen Format, wie es früher so ein Oberseminar war, zwischen ja, der kompletten Gruppe. Man hat, so ist es häufig hier, ich sag mal, zwei Handvoll, die richtig Bock haben, und das ist schön, und ich verurteile auch niemanden, der dieses Recht des Nichtpräsenzsein nicht wahrnimmt. Ich finde aber, in manchen Bereichen fehlt mir dann so die Gabe des Diskutierens, der Ausdrucksweise zwischeneinander, was man insbesondere auch für Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, doch als wichtig erachten könnte.
Ja, lass uns doch da mal an dem Punkt noch eine ganz kleine Schleife drehen und über Lehrformate sprechen. Ne? Mhm. Auch das ist ja sicher was, das hat sich geändert und soll sich ändern, soll moderner werden. Du hast ja angesprochen, Anwesenheitspflicht fällt aus in vielen Bereichen. Das heißt, wir müssen gewährleisten, dass jemand auch die Prüfung schafft, ohne da gewesen zu sein. Unterstreiche ich auch voll, verändert sich ja auch Lehrformate. Das kann man sich ja gut machen. Das Problem, das du angesprochen hast, sehe ich auch. Aber es drängt einen doch dazu, ein bisschen moderner zu denken. Studierende bemängeln oft, wenn sie dann zu mir in Seminare kommen, frage ich immer, was wollt ihr nie wieder erleben in Seminaren? Und da kommt immer, dass Referate verteilt werden. Also ich glaube, ich gucke nicht so in die Veranstaltung anderer rein, aber ich glaube, es wird immer noch viel gemacht, so ja, hier sind 10 wesentliche Beiträge, ich mache mal irgendwie 10 Zweiergruppen und dann tragen die das vor und dann wird diskutiert und dann hat der Dozent, die Dozentin aber eine schöne Zeit. Muss nämlich gar nichts machen und man hört sich ein langweiliges Referat nach dem anderen an. Und das habe ich auch.
Die Zeit furchtbar.
Furchtbar. Ja. Und das habe ich in meiner Studienzeit auch so erlebt. Das waren die schlimmsten Seminare.
Ja, habe ich auch so erlebt, ganz oft. Ja.
Und da habe ich mir gesagt, das mache ich nicht mehr. Das gibt's nicht mehr.
Gibt's bei mir auch nicht mehr. Also deshalb, weil ich, auch wenn ich keine Arbeit habe, oder man potenziell weniger Arbeit hat mit der Vorbereitung, ist für mich dieses Referat hören doch teilweise sehr anstrengend, belastend, weil ich jetzt denke, wir könnten so geile Sachen machen jetzt hier gerade und müssen einen, und da trete ich auch niemandem zu nahe, wenn was nicht benotet wird oder einfach nur gehalten werden muss, kann man mit Blick auf Arbeitszeitmanagement sicherlich auch, habe ich vielleicht auch in meinem Studium gemacht, mal ein bisschen was hinhudeln, was aber der Sache des Seminars, glaube ich, jetzt nicht so dienlich ist. Und gleichzeitig, weil du gesagt hast, moderne Lehrformate, Umgang mit, vielleicht auch Umgang mit KI, Umgang mit elektronischer Datenverarbeitung, und da komme ich zu einem Punkt, wo ich dann sage, das muss in diesem Zusammenhang modernen Lehrformaten, muss auch das Sportstudium lehren, nämlich eine Kompetenz im Umgang mit diesen modernen Techniken und Medien. Und
das machst du? Hast du das zum Thema so?
Ja, das mache ich zum Beispiel ich zum Beispiel, also ich sage jetzt mal ein ganz fundamentales Beispiel. Wer es nicht schafft, eine Hausarbeit zumindest entsprechend der Vorgaben, die ganz klar niedergeschrieben sind, zu formatieren, das ist für mich eine Arbeit, die nicht mehr sehr gut sein kann. Mhm. Das klingt jetzt wie ein Kriterium, was natürlich leicht überprüfbar ist oder vielleicht auch ein bisschen die Nadel im Heuhaufen ist, sehe ich aber mit Blick auf die Fertigkeiten in der heutigen Berufswelt als essentiell an. Also wenn ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin, wenn wir über die Bachelor of Arts reden oder ein Elternbrief soll geschrieben werden und ich bin nicht in der Lage dort mich an Vorgaben von vielleicht der Schulleitung zu halten, ist das ein Thema, was ich sage, das können wir hier leisten, dass das auch als Lehrinhalt abgebildet wird.
Ja, sowas ist mir auch sehr wichtig. Ich muss immer gucken, wo so die eigenen Wichtigkeiten liegen. Also wenn ich Seminare habe, dann ist für mich immer das Thema Interesse so extrem wichtig. Ich habe so starke Spiegelneuronen irgendwie. Ich will immer merken, dass die Leute nicht einpennen. So. Das heißt nicht, dass ich nicht solche Veranstaltungen auch habe, wo ich sage, oh, die habe ich aber schlecht vorbereitet und jetzt, okay, Augen zu durch, alle pennen ein, fertig. Man hat so einen gegenseitigen Vertrag von ich mache nichts, ihr macht nichts. Das gibt's auch mal. Man hat viel zu tun und muss das auch mal vernachlässigen vielleicht, sage ich ganz ehrlich. Aber dann versuche ich doch wieder in den meisten Seminaren so voll auf dieses Thema Interesse zu gehen. Und ich habe, seitdem ich auch, du ja auch, mit Ethnographie zum Beispiel arbeite, total gute Erfahrungen mit dem Thema Service Learning sozusagen oder forschungsorientiertes Lernen. Es muss echt sein, es muss draußen was passieren. Wir machen zusammen ein Sozialprojekt. Ihr müsst in die Felder rein und davon berichten. Alles, was nicht in der Schublade landet, das merken Studierende sofort. Wenn das irgendwie nur für die Schublade ist, dann machen die Performance so mit. Dann gibt's eine Choreografie des Seminars. Da spielen 5 Leute mit und melden sich und diskutieren. Aber wenn es echt wird, und es gelingt mir in einem Seminar, vor allem immer am Ende der Lehramtszeit, wo so ein sozialpädagogischer Blick nochmal kommt, wo wir echte Projekte machen, dann, das ist richtig geil. Also dann sind 80% dabei, haben Bock, machen mehr als sie müssen. Und das ist einfach, da hat sich zuletzt ja auch der Mädchensportverein gegründet, dass sie aus dem Seminar raus sind und sagen, wir fanden es so gut, wir gründen selber einen Verein. So, da sind fast die Tränen gekommen, hatte ich noch nie. Sie haben Bock und machen es weiter. So und, aber je älter man wird, umso schwerer wird das auch, Interesse zu erzeugen. Man muss selber so dabei sein. Und ich muss sich auch immer wieder so einen neuen Anlauf finden von Semester zu Semester. Und wenn du nicht gut drauf bist, dann sagen, yo, jetzt aber Projekt.
Ja.
Ist schwierig.
Und weißt du, was dann immer noch um die Ecke kommt am Ende? Man macht geiles Projektlernen und man freut sich über die Inhalte, die da diskutiert werden. Und was kommt
ich
am
weiß,
Ende
was
um die
jetzt
Ecke?
Kommt. Ich weiß, wo wir immer sitzen.
Dann kommt die Note um die Ecke. Dann kommt die Note um die Ecke und du denkst dir, wie soll ich das denn jetzt irgendwie abbilden, in den Leistungshorizont einbasteln?
Ja, also da leben wir auch in imperfekten Welten. Also könnten wir unsere Ausbildung dann nochmal selbst erfinden? Christian, würdest du sagen, 5 Jahre Studium fürs Lehramt, das muss sein? Oder würden, wenn wir zwei eine Ausbildungsstätte gründen würden, würden wir es schneller hinkriegen?
Boah, taffe Frage. Also hätte ich Teile meines damaligen Studiums nicht gebraucht? Ja. Hätte ich aber dafür andere Teile gebraucht? Ja. Hm. Und ich glaube, ich würde einige Sachen ersetzen, so aus meiner persönlichen Biografie. Heißt aber nicht, dass das für alle gleich ist, weil wir sind ja auch alle unterschiedlich mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen. Und ein Studium von der Zeit stark zu verkürzen, wäre ich jetzt erstmal kein Fan von, weil ich sage, die jungen Leute, die jetzt starten, da rechne ich mich auch mal mit ein, wahrscheinlich dich auch noch, wir arbeiten sehr lange und lange genug noch und da ist, ob ein Jahr Studium mehr oder weniger, ist vielleicht auch was, wo man das Thema Soft Skills, Umgang mit Menschen, erwachsen werden, ja, vielleicht auch als ein Sinnzweck eines Studiums betrachten sollte.
Total. Und man müsste, du hast es eben schon angesprochen, so habe ich alles, was ich brauche, gekriegt, nein und so weiter. Also ist ja die Frage nach dem Curriculum. Ne? Vielleicht würde ich sagen, ey, dann die sollen mal 2 Jahre nach Tansania gehen, dort ein Sozialprojekt unterstützen. Das bildet mehr, als wenn die hier Grundlagen 1, 2, 3, 4 und Tutorium 5, 6, 7, 8 machen. So, ne? Also da kann man sich ja auch noch über Praxiserfahrung, über andere Welten, andere Perspektiven könnte man viel rausholen. Ne?
Ich finde das auch, wenn wir auch nochmal jetzt gerade den Bachelor of Arts so ein bisschen thematisieren, wenn man sich da potenzielle Berufsfelder anschaut, das ist natürlich auch für Leute, die so einen Studiengang entwerfen, finde ich brutal anspruchsvoll, zu überlegen, was bilde ich in diesem Studiengang ab, um den Markt letztendlich später zu bedienen.
Also da müssten wir, glaube ich, mal eine eigene Folge machen. Ich habe die Uhr nicht im Blick, aber so lange können wir, glaube ich, nicht mehr drumherum reden. Der BA hat das Problem, dass wir eine starke Konkurrenz haben an der Uni und zwar von privaten Anbietern, also private Hochschulen, die viel spezifischer auf Thema Gesundheit, auf Thema Sportmanagement vorbereiten können. Man zahlt gut, man kann es online machen von zu Hause aus und das wird anerkannt. Also so ein Bachelorstudium, 3 Jahre an der Uni, da sind schon ineffiziente Inhalte dabei, wenn ich genau weiß, ich will eigentlich mal ins Sportmanagement beispielsweise oder ich will in Sporttourismus einsteigen. Die gucken mittlerweile, die Leute, wenn sie Kohle haben, ja, wo kriege ich das denn in einem Angebot, das niederschwelliger ist und viel gezielter auf diese Jobs? Das ist echt ein Problem für uns aktuell.
Was ist denn noch ein Punkt, wenn du auf der eins, sind wir doch mal ganz selbstkritisch und sagen, Tim, du musst dir jetzt was aussuchen von deinen Veranstaltungen. Guck mal, wir sagen ja immer, andere Leute wollen nicht streichen, bla 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 bla.
Sehr gut, ja.
Ja, ich überlege mir auch was, das kam mir gerade. Was würden wir denn von unseren Sachen rauswerfen.
Wir haben es besonders schwer, weil wir ganz wichtig sind, dass wir die zentrale Bezugswissenschaft sind.
Ja,
ne?
Das lasse ich jetzt nicht gelten.
Ja, aber aus dem BA ziehe ich mich schon ein bisschen zurück. In unseren neuen curricularen Standards ist die Vorlesung 1 Stunde weniger, sage ich, okay, Pädagogik ist hier ein bisschen weniger wichtig. So. Ich habe eine Veranstaltung Sportphilosophie, die ist sicher nett. Aber ich glaube, die hätte Kürzungspotenzial. Ich glaube, da kann man sich, wenn man aufgeweckt ist, die Inhalte schon anders ziehen. So,
die habe ich auch mal gehalten, kann das sein?
Hast du auch mal, du vielleicht auch mal gehalten, genau. Ja, könnte ich kürzen. Sportethnographie hätte ich fast gesagt, jo, kann man auch kürzen. Das bieten wir ja auch für die BAs an, aber das haben wir eher stärker gemacht. Mittlerweile sage ich zu Recht, weil da kriegt man mal, dann soll man ganz bewusst andere Perspektiven, andere Themen mal sehen. Also insofern fällt es mir schwer. Aber dir fällt was ein. Du hast ja so viel Lehre, Christian, dass du was abwerfen kannst.
Ja, ich mache einfach nichts mehr. Ja.
Bei mir ist das ja ausgewählter. Ja. Aber du hast ja wirklich viel.
Also beim BA, sage ich ganz ehrlich, ich habe auch diese ursprüngliche Veranstaltung Allgemeine Lehrmethodik, habe ich ja eben schon aufgegriffen, die war so ein bisschen in die Richtung entworfen, dass man sie wirklich hinsichtlich Methodik, Didaktik ausgerichtet hat. Was ich aktuell so ein bisschen rauskürze und eher in Richtung Persönlichkeitsentwicklung vorlese. Also es ist eine Vorlesung und wir beschäftigen uns mit Selbstpräsentation, mit Moderation, mit Rhetorik, mit Fehlerkulturen, mit, Stressmanagement. Also all die Dinge, die auch wirklich im Berufsalltag relevant sind und versuchen die dann in einem sportlichen Setting irgendwie abzubilden. Ja. Das ist etwas, wo ich sage, ich würde diese Methodik, Didaktik bei den Bachelor of Arts, zumindest aus der Veranstaltung, eher ein bisschen rauskürzen, weil du hast eben schon so ein bisschen gesagt, da knacken sie dann doch eher weg, weil sie da keinen Bezug zu sehen zu ihrem potenziellen Berufsalltag. Ja, bei den Bachelor of Education, Didaktik des Schulsports, finde ich ganz toll. Das finden, glaube ich, auch viele so, wenn du sagst, wenn dir was zurückgespiegelt wird, das erlebe ich in der Veranstaltung, dass dort sehr viel Interesse ist, weil wir dort die All-Time-Classics des Sportunterrichts aufgreifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich fragen, inwieweit der Umfang der Kompaktveranstaltungen, also der sogenannten Exkursionen, ja, Schneesport, Wassersport, Nahraumexkursionen, ob der Umfang dem Outcome gerecht wird, so sage ich es mal. Man ist sehr lange unterwegs, man hat eine hohe Kontaktzeit, man zahlt Geld, es ist eine tolle sportliche Erfahrung. Ich kann auch die Vertreter verstehen, die sagen, sowas gehört ins Sportstudium, das vergisst du dein ganzes Leben nicht, bestimmt. Aber du hast ja, wir haben uns ja gefragt, was wir kürzen könnten und eventuell würden es vielleicht auch 5 Tage tun, statt 7.
Genau. Vielleicht noch 2 Anmerkungen, damit es auch vollständig ist, zuletzt. Also was das Lehramt angeht, sind wir ja auch ministeriellen Vorgaben unterworfen. Das heißt, hier können wir gar nicht als Universität so kreativ sein. Wir durften jetzt zwar ein bisschen mitbasteln an den curricularen Standards, aber das sind auch Lehrpläne, die müssen auch bundeslandspezifisch vergleichbar sein. Das heißt, wir müssen die gleichen Dinge anbieten, wie das in Koblenz, Kaiserslautern, Landau getan wird. Und das gilt für andere Bundesländer auch. Hier gibt es dann zum Beispiel so eine Ansage vom Ministerium, jetzt müsst ihr komplett hier Digitalität mal reinbringen. So, ne? Und dann bügelt man das da rein. Viel flexibler. Und das ist wirklich so eine Zukunftsvision, die auch an vielen Unis jetzt umgesetzt wird. Beim BA oder bei, wo man eben nicht so länderspezifisch denken muss, kein Ministerium dahinter hat, da kommt das Thema Zertifikate jetzt ins Spiel. Das heißt, man studiert nicht mehr so ein Zukunft wahrscheinlich am USA-Beispiel entlang nicht mehr so ein Vollstudium, das für alle gleich ist, sondern du kannst ein bisschen gucken, du musst sollst Zertifikate erwerben und eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten ist dann vielleicht ein Studienabschluss. Das heißt, du kannst es wieder individualisieren. Das heißt, wenn du denkst, wenn wir so ein Zertifikat aufbauen, Sozialpädagogik des Sports, kann sich jemand denken, jo, wenn ich in den Bereich rein will, dann habe ich hier ein Zertifikat, besteht aus Vorlesung, Seminar und Praxis, wie auch immer, schließt das ab, da kriege ich schon eine Urkunde für, da steht dann da drauf und dann kann ich mich nachher für einen Posten von, wie auch immer, beim Landessportbund bewerben, die suchen jemanden für Inklusion, da steht's, da habe ich das dann gemacht, so. Und das soll bei uns ganz, ganz massiv umgesetzt werden. Ständig werden wir darauf hingewiesen, Leute, wo sind eure Zertifikate? Also man denkt jetzt wieder so in kleineren Einheiten, das heißt, man kann da in Zukunft etwas flexibler als Uni auch sich aufbauen. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Aber wie bei vielen Dingen, die Umstellung, das dauert und es ist so zäh, das alte Zeug ins Neue zu verwandeln. Machen wir auch eine eigene Folge drüber. Das ist das Schlimmste an Unis, weil jeder denkt, früher war alles besser. Sportphilosophie, Sportgeschichte, Sportpädagogik, Bewegungswissenschaft, Trainingswissenschaft, das muss alles sein, das muss alles sein. Niemand sagt, ja, okay, Leute, dann lassen wir das mal sein.
Ja, deshalb fand ich es gut, dass wir mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Und
ging so.
Ja, ging so, ja. Tim, wir haben noch 6 Minuten auf der Uhr.
Ja.
Deshalb, ich glaube, wir können so am Ende unseres Blogs so ein bisschen sagen, dass natürlich auch die Sportlandschaft, die Sportgesellschaft und auch das Sportstudium unter ständiger Veränderung steht oder zumindest unter ständiger Veränderung stehen muss, weil wir unterschiedliche Anforderungen haben, veränderte Anforderungen haben der Berufswelt und man natürlich nicht die Frage für alle Ewigkeit beantworten kann, was das Sportstudium wirklich lehrt. glaube, wir haben ein buntes Potpourri aus ganz viel und ganz wenig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir alles noch lernen. Aber ich glaube, einen bunten Talk gehabt, was es für vielleicht Anknüpfungspunkte gibt, Tim.
Ja, ein paar Notizen gemacht, wo wir nochmal separate Episoden zu machen. Und es gibt sicher auch viele Studierende, die uns zuhören. Da würde ich mich freuen, wenn vielleicht auch eine E-Mail kommt an unsere E-Mail-Adresse. Christian, wie ist die denn? Haben wir eine E-Mail-Adresse überhaupt?
Insta, Tim.
Oder Insta.
Insta.
DM.
Genau, bravo.
Ja, über DM einfach mal schreibt, was nervt euch an eurem Sportstudium? Was wollt ihr wirklich nicht lernen und was fehlt euch eigentlich? Da so ein bisschen Feedback wäre cool.
Ist das Kunst oder kann das weg?
Genau, ja.
So, ja. In diesem Sinne, das war unser Blog zum Thema von Bordieu bis Bodentouren, was das Sportstudium wirklich lehrt. Tim, ich habe noch eine Sache, was mich das Sportstudium auch pointiert gelehrt hat. Und das ist Demut.
Vor was?
Kommst ins Sportstudium aus dem Sport-LK, bist breit gebaut, kannst Sachen heben, kannst laufen, kannst gut Bälle werfen, kannst Sachen machen. Und dann kommt Bodentouren.
Ja, ja, stimmt.
Und jetzt, wurde ich gebrochen.
Ja, genau. Ähnlich bei mir. Also genau, die Frage haben wir gar nicht beantwortet, was man im Studium lernt. Die Hidden Agenda haben wir nicht angesprochen, vielleicht noch 30 Sekunden dazu. Ich habe total viel über mich gelernt, ne? Was ich kann, was ich mag. Und es gab tolle Momente, die auch gerade in Bewegung entstanden sind. Ich habe Liebe zur Freiheit der Bewegung, Tanz, das war toll für mich. Das habe ich auch nicht gewusst, dass man das so toll sein kann. Turnen, wie viel Schmerz, wie viel Übung, ne? Rudern war ein ganz tolles Thema. Grüße gehen raus an Michael Fahlenbock. Dieses Gleiten gemeinsam ich habe ganz viele tolle Bewegungserfahrungen gemacht und viel über mich gelernt.
Ja. Weil, wenn man das jetzt noch eine Ebene höher heben möchte, warum ist das der Eindruck? Weil man viel über seinen eigenen Körper auch lernt.
Mhm.
Also man kommt irgendwie stark in Austausch mit dem, was...
Auch scheitern, was man nicht...
Scheitern, genau. Erlebte
Laufkippe, irgendwann, du musst es tausendmal machen, irgendwann kannst du es tausendmal gemacht, nie gekonnt.
Ja, erlebte Potenziale
genau.
Oder eben nicht erlebte Potenziale.
Ja, erlebtes Versagen.
Erlebtes Versagen, ja.
Vor allem, aber es bleibt auch vor allem dann doch die Praxis so eine Erinnerung. Ne? Jetzt bin ich auch nie so wirklich konstant irgendwie im Lehramt gewesen, um zu sehen, hat das jetzt was gebracht? Das kann ich nicht beantworten. Insofern kann ich das nur für meinen Job heute beantworten und ich glaube, dass es wichtig war, das alles so zu erleben, weil ich dadurch auch gut der werden konnte, der ich jetzt als Dozent eigentlich bin.
Mhm. Also hat Sport was mit deiner Lebenswelt auch getan, in der du heute, also siehst du, würdest du sagen, wenn du nicht Sport studiert hättest, würdest du deine Lebenswelt, in der du jetzt so bist, natürlich jetzt nicht an der Uni, weil du kein Sportprof, aber... Bist du ein sportiver, gehst du als sportiver Mensch durch die Landschaft?
Also mittlerweile schon, aber es gab schon auch Phasen, nach meinem Sport, die ersten 10 Jahre nach dem Sportstudium war ich überhaupt nicht sportiv.
Mhm.
Gar nicht. Ich habe viel Musik gemacht, mache auch immer noch viel Musik, das hätte es auch irgendwie, das prägt mich auch sehr. Ich finde aber auch, dass man die Dinge gut, dass die Ähnlichkeiten haben. Ich habe so die Kreativität in mir, dem Sport, im Spiel, der Musik, das ist für mich so ein Ding und deswegen ist es vielleicht doch die Lebenswelt so.
Bravo, dass du das gerade noch gesagt hast, weil das wäre jetzt mein Punkt, das Wort wollte ich gerade noch aufgreifen. Was glaube ich in meiner Sportbiografie mir persönlich gefehlt hat, war die Kreativität.
Mhm.
Weil ich bin auch ein ziemlich kreativer Mensch, so was die unterschiedlichsten Sachen angeht, ob das jetzt Fotografie ist oder ob das irgendwie hier Texte schreiben. Und auch dieser Podcast kann man ja sagen, wir haben manche kreativen Gedanken. Und ich habe zumindest, also natürlich hatte ich auch kreative Phasen im Sportstudium, wenn wir ins Turnerische, Tänzerische gehen. Aber ich glaube, meine kreative Ader konnte ich in meinem Sportleben, meiner Sportsozialisation nicht so ausleben.
Bist du ja auch ein Schiedsrichter der Easy Credit BBL beispielsweise. Ja. Kann so jemand wie du dort nicht kreativ sein?
Ich glaube, bei kreativer Regelauslegung kriegen wir Probleme.
Tatsächlich, das widerspricht sich. Das ist verrückt, ne?
Ich glaube ja, genau.
Gegenteil, du kreierst gar nichts, du kontrollierst.
Sehr Fakten geleitet. Ja.
Wobei ich Basketball immer spannend finde, da muss man auch total viel eigentlich das Spiel kreativ auch immer wieder nachregulieren. Ne? Mhm. Da gibt es ja so viele Regeln, das ist ja auch ein Akt der Kreativität. Bist du da manchmal beratend tätig eigentlich, dass du sagst, Leute, wenn es hier um Regelveränderungen geht, dann kann ich mitsprechen aus meiner Erfahrung?
Dieses Level habe ich nie. Also das macht eine Regelkommission auf ganz hohem Level. Ja, da werde ich auch.
Aber das sind schon Menschen mit Schiedsrichterkarrieren dann dabei.
Auf jeden Fall, selbstverständlich. Ja. Die gucken sich, wie sich das Spiel entwickelt und was man dann damit so regeltechnisch macht. Ja. Ja, genau.
Willst du aber auch gar nicht.
In meiner aktuellen Phase bin ich gern noch der, wo ich gerade bin. Ja. Genau, ja, alles okay. Ja, Tim, das Sportstudium, schon kurios, oder?
Ja, schon kurios. Man will den Leuten wirklich was bieten. Ne? Manchmal tut es einem auch leid, was sie so erleben bei einem selbst und vielleicht auch bei anderen oder wie auch immer. Es ist nicht alles immer gut, was man macht. Das gilt für die Deutsche Bahn genauso wie das Sportstudium. Da darf man sich auch drüber aufregen. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir als Dozierende bereit sind, uns auch negatives Feedback einzuholen. Und gerade auf der professoralen Ebene trauen sich Studierende manchmal das nicht. Und das fordere ich auch immer ein. Kritisiert das, was ich mache. Und da kommen schon Studenten, sagen, das war langweilig oder da wurde ich schlecht betreut. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir uns das einholen.
Absolut. Und auch zu diesem
Lehrkräfte
Podcast.
Lehrkräfte auch im Sport.
Wie meinst du?
Sollen sich negatives Feedback von ihren Schülern einholen?
Na klar.
Warum hat euch die Stunde heute nicht gefallen? So fragt man das.
Feedback bezüglich Verbesserungs... jedes Feedback ist positiv.
Wir machen mal eine reine Feedback-Folge, wo jeder den anderen nur kritisiert, negativ.
Tim, wir haben nur 60 Minuten.
Okay.
Ja, Freunde.
Pass mal auf, ich habe ja noch. Wann kommt das neue Thema jetzt? Ich habe ein Thema hier aufgeschrieben.
Achso, du musst es jetzt noch raushauen, weil wir sind schon drüber.
Machst du einen Jingle rein?
Machst du jetzt nicht? Nee, ich mach keinen Jingle rein.
Ich habe schon einen Titel, den müssen wir nicht so nehmen, aber ist vielleicht schon tatsächlich ganz gut.
Wir stellen das Thema vor.
Ich sag den Titel jetzt. Ich traue mich das einfach. Du wirst ihn übernehmen. Ich bin mir relativ sicher. Pass auf.
Okay.
Der nächste Podcast heißt, sonst schneidest du es einfach raus, okay? Pass auf. Du
wirst aber nicht jetzt drin.
Ja. Also die nächste Episode heißt, ich sehe was, was du nicht siehst, Hospitationen im Sport.
Ja,
bist
schön.
Dabei?
Na schön, das können wir direkt aufnehmen, hinten dran noch. Ja.
Passt Titel,
was
passt Thema,
das kannst du. Vier Wochen, Quatsch.
Siehst du, ich muss mich vorbereiten.
4 Minuten.
Ja, ja. Also.
Ja, schön. Ja? Dann freuen wir uns da drauf auf die nächste Episode. Das war von Bordieu bis Bodentouren, was das Sportstudium wirklich macht. Ihr hattet eine Frage.
Ach, hast du deswegen Lebenswelten wegen Bordieu gesagt, um es noch reinzubringen?
Ah, ja, schön, oder?
Wow.
Nicht schlecht.
Chris, das habe ich jetzt erst gemerkt. Ihr hattet... jetzt dann auch, hab dann auch ein paar Antworten. Und zwar kamen die heute von
Christian Theiss
und von Tim Bindel.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.